Ich finde schon genial, was ihr alles mitgebracht habt. Ich muss sagen, als ich das gesehen habe, dachte ich, wir sind alles kleine Farmer. Ich weiß, die meisten Jugendlichen kennen Farm nur von Farmville, ein Online-Spiel. Und ja, es ist wirklich schön, mit was ihr alles so anpflanzt, was ihr gekauft habt. Ich weiß, es ist nichts gekauft, niemals. Aber es sieht wirklich wunderbar aus und sehr schön. Ja, Erntedank-Gottesdienst. Und ich muss euch erstmal vorwarnen. Ich habe vor, heute das Wort Dank so oft in der Predigt zu verwenden, dass ihr, wenn ihr heute Nacht im Bett liegt, einen Ohrwurm davon habt. Das geht dann so. Danke, 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 ich will danken, danke, 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 ich will danken. Also, wenn das so ist, kommt nicht zu mir, beschwert euch, ich habe euch gewarnt. Ja, wenn man über die Wörter Ernte und Dank nachdenkt, merkt man schnell, dass für uns in unserer westlichen Kultur sehr schwierig ist, die richtig einzuordnen. Das Wort Ernte, wenn ich jetzt fragen würde, wer ist hier noch ein Bauer, wer ist Selbstversorger und von dieser abhängig, würde hier wahrscheinlich nicht mal mehr eine Hand hochgehen. Wir sind weder von einer Ernte noch von Naturereignissen, die sie beeinflussen, wirklich betroffen. Also das Schlimmste, was uns zurzeit hier in Deutschland passieren kann, ist, wenn der Preis für 5 Kilo Kartoffeln von 1,49 auf 2,99 klettert. Wir in Deutschland haben keinen Mangel an Nahrung. Wir können uns die Bilder am Fernsehen ansehen, wenn sie über Hungersnöte berichten. Wir können sagen, wie schrecklich wir es finden. Aber mal ehrlich, die meisten hier, außer die vielleicht aus der Kriegsgeneration noch oder die aus Krisengebieten hierher gekommen sind, wir können nicht das Gefühl nachvollziehen oder noch verstehen wirklich, was es ist, Hunger zu haben, Angst zu haben, zu verhungern. Das zweite Wort beim Erntedank, der Dank, den können wir zumindest verstehen oder kennen das Gefühl. Und wenn wir mal ganz genau überlegen, verbinden wir das Wort Dank nur damit, wenn uns zuvor etwas Gutes getan wurde. Ich bedanke mich, wenn jemand etwas für mich geleistet hat. Hier zeigt sich ein großer kultureller Unterschied zwischen unserer Kultur und der, die die Bibel uns lehrt. Denn Danken hat in der Bibel einen riesigen Stellenwert. Dankbarkeit ist eine der wichtigsten Eigenschaften, die wir für ein erfolgreiches Leben als Christen brauchen. Gottes Wille ist, dass seine Kinder Dankbarkeit in allen Dingen zeigen. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 18 in der Hoffnung für alle Übersetzung: Dankt Gott, ganz gleich wie eure Lebensumstände auch sein mögen. Das ist eine heftige Herausforderung. Egal, wo du jetzt stehst, egal, welche Probleme jetzt gerade auf dich zukommen, du sollst danken. Aufforderung von Gott. Gott danken, wenn es einem gut geht, ist einfach. Wir sind zufrieden, es fällt dir schwer, danke Gott, es läuft, ist alles easy peasy und wir sind zufrieden. Aber leider sagt die Bibel nicht, dass wir als Christen keine Probleme haben. Und ich wünschte wirklich, es würde darin stehen, dass wir keine Probleme haben. Nein, die Bibel sagt, dass Gott uns durch alle Probleme hindurchbringt, dass er uns zur Seite steht. Und dass, wenn wir an unseren Problemen wachsen werden, wir sollen danken, wenn es bei uns auf der Arbeit nicht läuft. Wir sollen danken, wenn es Probleme in unserer Ehe gibt. Wir sollen danken, wenn es Probleme mit unseren Kindern gibt. Wir sollen danken, wenn unser Konto nur rote Zahlen zeigt. Wir sollen sogar danken, wenn alles schlecht läuft und du keine Ahnung hast, wie es weitergehen soll. Doch heute geht es nicht nur darum, dass wir dankbar sein sollen, sondern ich will darauf hinaus, was passiert, wenn wir dankbar leben. Wenn wir uns einen dankbaren Lebensstil zulegen und nicht nur einmal im Jahr symbolisch zum Erntedankgottesdienst Gott für seine Versorgung danken. Sondern das Symbol der Dankbarkeit jeden Tag in unserem Herzen mittragen. Ich will darauf hinaus, was passiert, wenn unser ganzes Wesen dankbar ist. Warum? Weil alles in der Bibel, und meine wirklich absolut alles, was wir für unser Leben als Christen wollen, mit Dankbarkeit beginnt. Denn ein dankbares Herz zieht Gott an. Eine Haltung von Dankbarkeit bringt uns seine Gegenwart und seinen Segen. Deshalb singen wir auch von der Predigt Lobpreis, danken in unseren Liedern und besingen seine Charaktereigenschaften. Du bist gut, du bist groß, wir danken dir, gerade eben. Und im Psalm 100, Vers 4, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn, dankt seinen Namen. Was meinst du? Kommen wir durch sein Tor ohne ein dankbares Herz? Wer ein nicht dankbares Leben führt, dem verschließt sich Gott. Das ist wie, wenn du zu Gott kommen willst, mit Singen, mit Beten, sogar mit Spenden und was nicht alles versucht wird, und vor Gott eine Tür ist. Und die musst du erst öffnen. Und vor dieser Tür ist ein Codeschloss angebracht. Und das Passwort für diese Tür heißt D-A-N-K-E. Danke. Nur mit diesem Code bist du in der Lage, Gottes Tür zu öffnen. Wenn ihr in der Bibel lest, dann ist Dankbarkeit der Schlüssel, um von Gott gesegnet werden zu können. Gott wird von Dankbarkeit angezogen. Er sieht, wie wir sind und sagt, ja, da ist jemand dankbar, zu dem will ich mich stellen. Die Bibel ist voll von dankbaren Menschen und alle haben sie etwas gemeinsam. Sie standen alle vor großen Herausforderungen. Sie haben allesamt Dinge erlebt, die sie verbittert oder wütend hätten machen können. Doch, wo sie in ihrer Not trotzdem dankbar waren. Eine Person, die die richtige Herzenseinstellung hatte, war Ruth. Und ihre Geschichte zeigt nicht nur die richtige Einstellung zur Dankbarkeit, sondern sie zeigt auch, wie Dankbarkeit Gottes Segen anzieht. Wer die Geschichte von Ruth nicht kennt, Ruth hatte alles verloren. Sie hatte ihren Mann verloren, der Versorger der Familie, der sozusagen wirklich das Essen auf den Tisch gebracht hat, nicht nur wie wir es kennen, sondern alles. Sie hatte ihren Schwiegervater verloren, der Ersatz dazu war. Sie hatte ihren Schwager verloren, der nach jüdischem Gesetz auch für ihre Versorgung zuständig gewesen wäre. Ihre Schwägerin geht lieber zurück in ihr Heimatland Moab. Und so verlässt sie mit ihrer Schwiegermutter ihr Zuhause und ihren Land. Und Ruth ist nicht mal Jüdin, sie ist Moabiterin. Und wer die Verhaltensregeln des Alten Testaments kennt, weiß, dass Toleranz bei Juden nicht gerade groß geschrieben wurde. Das heißt, wenn sie nach Bethlehem kommt, wird sie Ausgrenzung und Missachtung erfahren. Das ändert auch nicht daran, dass sie den jüdischen Gott annimmt. Und wenn man es deutlich sagt, sie war fertig. Sie war einfach fertig. Es ging nur noch ums nackte Überleben. Verhungere ich? Sterbe ich? Als sie dann nach Bethlehem kam, geht sie auf die Felder und sammelt hinter den Bauern her, was die fallen lassen. Die Reste, den Abfall. Nur, um irgendwie was zu essen zu haben. Und ich denke, keiner von uns war schon mal in so einer krassen Drucksituation. Von außen kamen unglaublich Schwierigkeiten auf sie zu und sie begannen sie zu pressen, zu drücken. Und genauso wie Ruth Druck erfuhr, erleben wir das genauso in unserem Leben. Schlechte Nachrichten kommen, gesundheitliche Rückschläge kommen. Jeder von uns hat seine Probleme. Du kennst deine Probleme am besten. Aber was wir gemeinsam haben, ist, dass wenn wir unter Druck kommen, sich zeigt, was in uns ist. Es zeigt sich, ob Gott und sein Wort in unser Leben ist oder die Nachrichten, die wir uns jeden Tag reinziehen oder schlechter Arztbrief oder was auch immer. Wir sind genau genommen wie dieser Schwamm hier. So siehst du heute aus. So. Als erstes, ja, SpongeBob Schwammkopf, genau. Als erstes ist von außen kommt unser Leben, all Gutes wie Negatives, und saugt sich sozusagen fest. So, ich gieß mal ein bisschen Dollar, so, damit es auch schön klingt. Ne? Ihr habt es verstanden. Und saugt sich fest. Und nach außen sieht man es nicht unbedingt, was mit uns ist. Und dann kommt der Druck. Erst ein bisschen oder manchmal kommt auch gleich alles auf einmal. Ja, es war nicht vollgesogen, aber ihr versteht das Prinzip. Und wir kennen alle, was dann passiert. Und dieser Druck fordert uns bis zu seinen Grenzen heraus. Manchmal wenig, manchmal sehr stark. Und dann zeigt sich, wer wir wirklich sind. Was kommt bei dir raus, wenn man dich pressen würde? Frag es dich mal. Siehst du dann die ganze Welt negativ? Beginnst du dann dein ganzes Leben zu dramatisieren? Ich hatte mal einen Freund, da hatte sich die Freundin getrennt. Sie waren ganze 4 Wochen, glaube ich, zusammen. Und wir saßen dann in der Kneipe, ein bisschen trösten. Und das ganze Leben war Müll. Alles war schlimm. Die Ausbildung damals war mies. Das Leben war mies. Die Lehrer waren mies. Die Eltern. Er kannte sie 4 Wochen. Die haben sich, glaube ich, 4-mal in der Zeit auch nur gesehen. Ne? Ich meine, das ist jetzt ein banales Beispiel. Aber es ist, alles ist dunkel und schlecht. Ihr kennt die Geschichte wie Elia. Er kommt, zeigt den Baalspriestern, wie groß Gott ist, macht seinen größten Triumph. Dann kommt die Königin und sagt, ey, dich bringe ich um. Und was macht er nach seinem größten Triumph? Er haut in die Wüste ab, flieht hin, nimmt seine Decke, zieht sich über den Kopf und sagt, ich will sterben. Isabel, die Königin, wollte ihn die ganze Zeit schon umbringen, nicht nur dahin. Es war nichts Neues für ihn. Aber einmal kam nur ein Wort, ein bisschen Druck und er versteckte sich sozusagen in der Höhle. Und wir machen das öfters genauso. Wir fragen Gott, was soll das? Wir verzweifeln daran, wir beschuldigen ihn sogar, obwohl wir ihn kennen und wissen, dass er gut ist. Oder bist du dankbar für das Gute, was du bereits erlebt hast? Wenn die Umstände dich zusammenpressen, dann wird das aus deinem Mund kommen, was dein Herz ausfüllt. Dankbarkeit ist eine Lebenseinstellung, die für Gott sehr wichtig ist. Wir wissen, dass Gott dein Aussehen relativ egal ist. Aber dein Herz, das ist das, was ihm wichtig ist. Das heißt nicht, dass man seine Probleme nicht benennen soll. Es heißt, dass man trotz der Umstände sich entschließt, dankbar zu sein. Warum sollte man für eine Herausforderung dankbar sein? Fühlt sich ja nicht so an. Was bringt das? Gott zeigt uns, was hinter unserer Bequemlichkeit, unserer Komfortzone ist. Wir können daraus lernen und aus dem Negativen auch Positives herausholen. Nachdem wir selber das Problem überwunden haben, können wir mit unseren Erfahrungen besser für Menschen da sein. Wir können ihnen erzählen, was wir alles mit Gott geschafft haben. Wir können ihnen erzählen, wie gut Gott ist. Wir können diese Menschen, die Gott über alles liebt, jeden Einzelnen auf diesem Planeten, ein Licht sein. Wir können sie unterstützen. Lasst uns mal anschauen, wie Ruth reagiert, als sie Boas, ihren späteren Mann, kennenlernt. Denn als Boas sie anspricht, zeigt sich Ruths Herz. Denn nach allem, was sie durchgemacht hatte, hätte sie alles sagen können. Ich habe mich um deine Verwandte Naomi gekümmert. Ich habe so viel gelitten, du schuldest mir das. Ich bin arm, du bist reich. Du schuldest es mir, du bist verpflichtet, nach dem jüdischen Gesetz deiner Verwandten zu helfen. Aber lass uns mal Ruth 2, 3 bis 13 lesen. Auf einem der Felder ging Ruth hinter den Erntearbeitern her und sammelte die Ähren auf, die sie liegen ließen. Sie wusste nicht, dass gerade dieses Feld Boas aus der Sippe von Elimelech gehörte. Als Boas nun von Bethlehem zu seinen Arbeitern aufs Feld kam, begrüßte er sie. Der Herr sei mit euch. Sie antwortete, der Herr segne dich. Boas erkundigte sich bei dem Mann, der die Arbeiter beaufsichtigte. Zu wem gehört diese junge Frau da? Sie ist eine Moabiterin, die mit Naomi aus Moab zurückgekehrt ist, erwiderte der Mann. Sie hat mich gefragt, ob sie dort, wo deine Männer schon waren, die liegen gebliebenen Ähren auflesen darf. Seit dem frühen Morgen ist sie bereits da und hat sich kaum unter den Schatten gesetzt. Da sagte Boas zu Ruth, ich mache dir einen Vorschlag. Du brauchst nicht auf ein anderes Feld zum Ährenlesen zu gehen. Bleibe hier bei meinen Mägden, die die Garben binden. Sammle immer dort, wo die Arbeiter gerade das Korn abmähen. Ich habe ihnen verboten, dich zu belästigen. Wenn du Durst hast, dann geh ruhig zu den Krügen dort und trink von dem Wasser, das meine Männer geschöpft haben. Da warf Ruth sich vor ihm nieder und fragte, womit habe ich das verdient? Warum beachtest du mich, obwohl ich eine Ausländerin bin? Boas antwortete, Man hat mir berichtet, wie du seit dem Tod deines Mannes deiner Schwiegermutter beigestanden hast. Deine Eltern und dein Land hast du verlassen und dich einem Volk angeschlossen, das du vorher nicht kanntest. Du bist zum Herrn, dem Gott Israels, gekommen, um bei ihm Schutz und Zuflucht zu finden. Möge er alle deine Taten reich belohnen. Da sagte sie: Mein Herr, ich danke dir für deine große Freundlichkeit. Deine Worte geben mir auch Mut und Hoffnung. Du schenkst mir deine Gunst, obwohl ich doch viel geringer bin als deine Mägde. Keine Verbitterung, nur Dankbarkeit. Sie arbeitete hart, sie saß sich nicht mal in den Schatten und war dankbar, dass Boas sie bemerkt hatte. Sie war dankbar für seine freundlichen Worte, sie war dankbar für seine Hilfe und sie war dankbar für seinen Schutz. Und was tat Gott mit dieser dankbaren Person? Lest euch die ganze Rut mal durch, wie dankbar diese Frau war. Er segnete sie. Gott segnete sie mit einem Haus. Gott segnete sie mit einem Mann, der sie liebte, was für die damalige Zeit nicht selbstverständlich war. Gott segnete sie mit Wohlstand. Gott segnete sie mit Einfluss. Gott segnete sie mit Kindern. Sie wurde die Urgroßmutter von König David und gehört zur Ahnenreihe von Jesus Christus. Dies in dieser Ahnenreihe nur eine von 5 Frauen, die namentlich genannt werden. Es war vor allem ihre dankbare Haltung, die den Segen Gottes für ihr Leben anzog. Gott sieht in dein Herz. Gott sieht, wie du dich verhältst. Gott bleibt nicht am Sonntag hier an dieser Tür stehen und sagt: Okay, bis nächsten Sonntag, wir sehen uns dann. Er ist immer bei dir. Er sieht, wie du mit Menschen umgehst. Er sieht, wie du mit seinen Geschenken an dich umgehst. Er sieht, wie er mit seiner Versorgung an dich umgeht. Gott wünscht sich, dass du so dankbar bist. Denn es geht auch anders. Im 2. Timotheus 3, 1 bis 5. Das eine sollst du wissen. In den letzten Tagen werden schlimme Zeiten auf uns zukommen. Die Menschen werden nur sich selbst und ihr Geld lieben. Sie werden überheblich und anmaßend sein. Gott verlästern und sich weigern, auf ihre Eltern zu hören. Dank und Ehrfurcht kennen sie nicht. Sie lassen andere im Stich, sind unversöhnlich und verleugnen ihre Mitmenschen. Ihr Leben ist ohne Hemmung, brutal und rücksichtslos. Sie hassen alles Gute. Verräter sind sie, die sich nicht beherrschen können und nur sich selbst für wichtig halten. Nichts als ihr Vergnügen haben sie im Kopf und Gott ist ihnen vollkommen gleichgültig. Nach außen tun sie zwar fromm, aber von der Kraft des wirklichen Glaubens wissen sie nicht. Hüte dich vor solchen Menschen. Und wenn wir ehrlich sind, passen diese Sätze doch ganz schön auf unsere Gesellschaft. Heute meinen die Menschen, ihnen steht alles zu. Schuld sind immer die anderen. Selbst wenn du im Verhältnis der deutschen Gesellschaft wenig hast, gehörst du trotzdem zu den reichsten Menschen dieses Planeten. Ist euch das mal bewusst? Als ich anfange, für diese Predigt zu recherchieren, wollte ich eigentlich auf die weltweite Ungleichheit hinaus, was sicher auch ein wichtiges Thema ist. Und dabei bin ich auch bei einer Hilfsorganisation auf einen Reichtumrechner gestoßen. Ihr könnt das mal selber ausprobieren unter globalrichlist.com. Und da gibt es 2 Möglichkeiten, seine Daten, natürlich ohne Namen und Anmeldung, einzugeben. Einmal, du gibst ein dein monatliches Gehalt. Oder doch, was du zusätzlich hast an Gütern, an Aktien, an Grundstück und alles. Und aus meiner Sicht könnte ich jetzt sagen, als Student mit einem Job habe ich nicht viel. Aber als ich dann das eingegeben habe, muss ich sagen, so im weltweiten Vergleich, muss ich mir eingestehen, mir geht es gar nicht so schlecht. Und dann machte ich die zweite Rechnung, die genauere, wo ich noch den Besitz eingab. Auto, technische Geräte. Und ich musste wirklich, wirklich schlucken. Denn im weltweiten Vergleich geht es mir nicht gut. Mir geht es sehr gut. Nach dieser Rechnung würde ich zu den 15% der reichsten Menschen auf diesem Planeten gehören. Nur mal so mal als Gedankengang. Ich wusste nicht, wie reich ich bin. Und es gibt noch eine weitere Wahrheit. Als Christen sind wir die reichsten Menschen der Welt. Amen. Ja, langsam. Warum? Weil wir Gott haben. So, jetzt nochmal Amen. Amen. Langsam wird's ja. Amen heißt, so soll es sein. Wenn ich sage, wir sind die reichsten Menschen der Welt und Amen. Nein. Ich führe ein gutes Leben. Kann ich sagen, ich bin nicht der Reichste auf der Welt. Nein, aber ich führe ein gutes Leben. Ich führe ein schönes Leben. Dankbarkeit als Lebensstil muss aber nicht unbedingt nur unter Druck geschehen. Wäre schlimm, wenn das nur dann wäre. Das passiert, weil wir da mehr herausgefordert sind, mehr Überwindung brauchen. Aber Dankbarkeit zeigt sich schon im Kleinen. Dietrich Bonhoeffer schrieb einmal, wir hindern Gott, uns die großen geistlichen Gaben, die er für uns bereitet hat, zu schenken, weil wir für die täglichen Gaben nicht danken. Die täglichen Gaben, was ist das? Sprichst du zum Beispiel vor dem Essen ein Dankgebet? Mal eine ganz einfache Frage. Jesus tat es übrigens. Denk mal darüber nach. Bei der Familie meiner Frau gibt es sogar noch immer, dass wir zusammen Lieder singen. Das ist irgendwie aus der Kindheit noch beigeblieben. Ist schön. Einfach dankbar sein. Es muss nicht das heiligste, das ausgearbeitete Gebet sein. Wir brauchen nicht hier so unseren Heiligenschein gerade rücken. Sag einfach, danke für das Essen. Danke für das Trinken, das du uns gegeben hast. Danke für die Kleinigkeiten, die mir an diesem Tag passiert sind. Starte es so. Es sind die ersten Schritte in ein Leben voller Dankbarkeit. Denn genauso wie ein dankbares Herz Gott anzieht und seinen Segen anzieht, stößt eine undankbare Haltung Gott und seinen Segen ab. Deshalb sollten wir unser Bestes geben, eine dankbare Haltung zu entwickeln. Der Römerbrief sieht sogar darin, nicht zu danken, den ersten Schritt von Gott abzufallen. Römer 1, Vers 21, der Hoffnung für alle. Denn obwohl sie schon immer von Gott wussten, verweigerten sie ihm die Ehre und den Dank, die ihm gebühren. Stattdessen kreisten ihre Gedanken um Belangloses. Und da sie ständig unverständig blieben, wurde es schließlich in ihrem Herzen finster. Obwohl wir Gott kennen, verweigern wir ihm die Ehre. Das sind harte Sätze. Verweigern wir ihm den Dank. Und wir unsere Gedanken schweifen da ab. Was kommt heute im Fernsehen? Was kann ich heute machen, um mich zu beschäftigen? Also ich musste sagen, ich habe, als wir gucken immer, wir streamen noch immer, aber wir haben kein Fernsehen mehr. Haben wir vor jetzt fast 2 Jahren mal abgeschafft. Und dann schaffst du ihn ab und dann sitzt du da. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Nichts, was einen jetzt berieselt gerade. Nicht jetzt irgendwas, was man guckt, um des Guckens willen. Was tue ich? Belangloses. Nichts gegen Fernsehgucken, nichts gegen Stream. Aber uns muss klar sein, dass wir uns damit auch betäuben können. Dass unsere Gedanken nicht um sowas herumstreifen sollen. Damit es in unserem Herzen schließlich nicht finster wird. Und du sagst vielleicht, ja, mein Leben ist nicht leicht. Ich denke, jeder von uns kann etwas Gutes und für etwas Dankbares sein in seinem Leben. Ich bin zum Beispiel dankbar für meine Familie. Ich habe eine tolle Frau. Meine Frau hat jetzt unserem Sohn im Krankenhaus, war wie ein Löwe, gekämpft. Hat sich mit allen Ärzten angelegt, weil die es ja mal besser wissen sollten. Haben sie nicht. Ich bin dankbar für meinen Sohn. Der zeigt jedes Jahr den Ärzten, dass er das kann, was sie sagen, was er nicht können sollte. Er sollte nicht laufen können, er sollte nicht sehen können. Und trotzdem tut er es. Amen? Gut. Regt mich auf, das Thema. Ich bin dankbar für meine Eltern und meine Schwiegereltern, dass sie uns gute Wege gelehrt haben. Allesamt immer im Glauben, haben riesige Hindernisse alle weggeschafft. Und das Beste ist, sie sind allesamt für Gott unterwegs. Mein Schwiegervater ist in den 80ern und dem hält bis heute nichts. Immer in Gottes Mission auf Achse. Immer in seinem Automobil und wenn das Auto kaputt geht, dann mit Bus oder zu Fuß, den hält nichts auf. Immer für Gott unterwegs, immer dankbar. Und immer beim Beten am Tisch danken für alles. Und er dankt und dankt und dankt und das Essen ist kalt. Ich liebe es. Auch wenn ich denke, warm wäre es jetzt leckerer gewesen, aber, aber er dankt, es ist ein Er ist so ein genügsamer und dankbarer Mensch. Er ist klasse. Es ist eine Ehre, solche Eltern zu haben. Ich bin dankbar für meine große Familie, meine Gemeinde. Wie viel haben wir zusammen erlebt, Spaß gehabt? Wie viel haben wir zusammen durchgekämpft und durchgebetet? Und weißt du, was das Beste ist? Und wie viel werden wir noch zusammen erleben? Amen. Zum Abschluss noch ein paar Verse. Psalm 103, 1-2. Ich will den Herrn loben von ganzem Herzen. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Psalm 52, Vers 11. Immer, sagt mal immer. Und ewig, sagt und ewig. Will ich dir danken, Gott, für das, was du getan hast. Vor allen, die treu zu dir stehen, will ich bezeugen, wie gut du bist. Auf dich setze ich mein ganzes Vertrauen. Und zu guter Letzt 1. Thessaloniker 5, 16-18 der Elberfelder Übersetzung. Und das ist ein Hammervers. Der steckt voll drin, was du als Christ sein sollst. Vers 16. Freut euch alle Zeit. Vers 17. Betet unablässig. Vers 18. Sagt in allem Dank, denn dies ist der Wille Gottes in Jesus Christus für euch. Amen. Wir wollen heute Abendmahl feiern. Und wir wollen das nutzen, Gott auch für seine Tat zu danken. Und ich denke, wir sollten es heute als Gemeinde zusammentun. Wenn wir jetzt das nächste Lied singen, könnt ihr einfach nach vorne kommen. Nehmt euch das Brot und den Traubensaft und nehmt es noch nicht. Kommt hier einfach nach vorne in die Mitte, stellt euch zusammen, schnappt euch eure Ehepartner, für die ihr dankbar sein könnt, schnappt euch eure Kinder, für die ihr dankbar sein könnt, schnappt euch eure Geschwister, für die ihr dankbar sein könnt. Und lasst uns zusammen erstmal hier stehen und zusammen singen. Himmlischer Vater, ich danke dir für deine Gaben. Ich danke dir für deinen Geist. Ich danke dir, dass du bei uns bist, dass du uns begleitest. Ich danke dir für das Abendmahl. Ich danke dir, dass du es uns gegeben hast, dass wir sehen können, wie gut du bist, dass wir darauf blicken können, was du Großes für uns getan hast, dass wir dankbar sein können, was du Großes getan hast. Dass wir es nicht vergessen, sondern dass wir immer sagen, du hast uns zuerst geliebt. Und deshalb lieben wir dich. So lasst uns jetzt das Abendmahl nehmen und uns hier vorne treffen. Amen.